Ich möchte gerade noch beten. Ja, Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du der Baumeister deiner Gemeinde bist. Du baust deine Gemeinde auch heute noch und auch mit uns, trotz all unserer Schwächen. Danke, dass wir deine Mitarbeiter sein dürfen. Und wir bitten dich ganz fest auch für den heutigen Abend, dass du ihn letztendlich zum Bau deiner Gemeinde und zu deiner Verherrlichung dienen lässt, dass wir gestärkt werden und ermutigt werden können für den großen Auftrag, den du uns gegeben hast. Amen. Wir kommen heute zu unserer vierten und letzten Einheit zum Thema Evangelisation. Am ersten Abend ging es ja darum, unseren Auftrag von der Evangelisation, von der Mission überhaupt mal zu verstehen, im großen Ganzen. Beim zweiten Abend haben wir uns mit dem Zentrum der Evangelisation beschäftigt, wie man einen Menschen begleitet bei der Bekehrung und Wiedergeburt. Am dritten Abend haben wir uns damit beschäftigt, wie können wir die Menschen dort erreichen, wo sie sind, also auch die Situation von den Menschen ein bisschen verstehen. Und heute, am letzten Abend, wollen wir ein bisschen unsere Situation verstehen, weil wir sind ja auch besondere Menschen. Mit unseren Begabungen und Begrenzungen, die Gott uns gegeben hat. Und jetzt ist jeder von uns individuell. Und nicht jeder kann die Menschen so erreichen wie ein anderer, sondern jeder muss die Menschen so erreichen, wie Gott ihn begabt und berufen hat. Das Thema heute lautet, die Menschen mit unseren Begabungen erreichen. Gott hat einem jeden von uns unterschiedliche Begabungen geschenkt. Und Gott hat uns auch alle in ganz unterschiedliche Lebensumstände hineingestellt. Und dann hat Gott uns auch noch unterschiedliche Persönlichkeitsstrukturen gegeben. Wenn wir von daher meinen, Evangelisation muss für jeden von uns gleich aussehen, dann irren wir. Dann irren wir, weil Gott hat uns unterschiedlich begabt und uns in unterschiedliche Lebenssituationen hineingestellt. Und von daher ist es ganz wichtig für uns zu sehen, wie wir die Menschen erreichen. Das sieht für uns persönlich ganz unterschiedlich aus. Und jetzt ist es so, dass wir unterschiedliche Begabungen haben, aber eine Gabe, die ist bei uns allen gleich. Und die ist für unseren Auftrag, den wir erhalten haben, ungemein wichtig, sogar die ist zentral. Diese Gabe ist sogar entscheidend. Ich meine damit die Gabe vom Heiligen Geist. Wir lesen dazu Apostelgeschichte 1, Vers 8. Wahrscheinlich kennt ihr das sogar auswendig. Da lesen wir, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Die ersten Jünger, die mussten noch ein paar Tage warten, bis sie ab der Verheißung den Heiligen Geist dann auch empfangen haben am Pfingsttag. Wir haben den Heiligen Geist seit unserer Wiedergeburt, wo wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben, wo wir zum Glauben an Jesus gekommen sind. Zu diesem Zeitpunkt haben wir den Heiligen Geist empfangen. Und der Heilige Geist, der befähigt uns jetzt, zum Zeuge von Jesus Christus zu sein. Und warum befähigt uns der Heilige Geist? Er befähigt uns deshalb dazu, weil Jesus durch den Heiligen Geist in uns wohnt. Jesus ist das Licht von der Welt. Und jetzt wohnt Jesus durch den Heiligen Geist in uns und deshalb können wir Licht der Welt sein. Also ist ganz interessant, in Johannes 8, Vers 12, da lesen wir ja von Jesus, dass er von sich selbst sagt, ich bin das Licht der Welt. Und in der Bergpredigt, Matthäus 5, Vers 14, sagt Jesus zu seinen Jüngern, ihr seid das Licht der Welt. Und dann in Vers 16 von Matthäus 5 sagt Jesus seinen Jüngern, darum soll euer Licht leuchten vor den Menschen. Zeuge von Jesus sind wir also dann, wenn wir Jesus durch uns hindurch leuchten lassen. Und das können wir, weil Jesus durch den Heiligen Geist in uns wohnt. Und das ist die ganz entscheidende Basis. Die Gabe vom Heiligen Geist, dass Jesus in uns wohnt. Und jetzt geht es darum, Jesus durch uns hindurchleuchten zu lassen. Und diese Gabe, die haben wir alle empfangen. Die Gabe vom Heiligen Geist bei unserer Bekehrung und Wiedergeburt. Und egal, was wir sonst für Begabung noch haben, eins können wir. Und das ist unsere Zentralaufgabe als Gläubige. Jesus durch uns hindurch leuchten lassen. Und ich glaube, das ist uns allen ein großes Anliegen, dass die Menschen um uns herum Jesus kennenlernen können. Die Menschen bei uns in der eigenen Familie, wenn da noch nicht alle gläubig sind, die Menschen am Arbeitsplatz oder denen wir in der Freizeit begegnen, in der Nachbarschaft. Und jetzt können die Menschen durch uns eigentlich Jesus ein Stück weit kennenlernen. Und wie genau? Indem wir Jesus durch uns durchstrahlen lassen. Und jetzt könnt ihr sagen, ja, und wie genau funktioniert das? Jesus durch uns durchstrahlen lassen. Ich kann da ja nicht irgendwie einen Lichtschalter drücken und dann leuchtet es da durch mich hindurch. Aber in Galater 5, Vers 22, da lesen wir von der Frucht des Geistes. Liebe, Freude, Friede, Langmut und so weiter und so fort. Das sind alles eigentlich Charaktereigenschaften, die Jesus Christus hat. Und wenn wir in der Frucht vom Heiligen Geist wachsen, dann lassen wir Jesus durch uns hindurch leuchten. Also wenn wir in der Liebe Gottes leben, leben wir in der Liebe Gottes in unserem Alltag? Prägt uns der Friede und die Freude Gottes? Also wenn wir durch unseren Alltag hindurchgehen, kann man in uns fröhliche Menschen sehen, weil wir die Freude am Herrn haben und die uns prägt. Prägt uns der Friede Gottes? Oder sind wir ständig nur gestresst und denken, das sollten wir noch, das? Oder haben wir den Frieden Gottes, dass er uns prägt und wir sind gelassen bei Gott? Wie werden wir in der Familie von unseren Familienangehörigen wahrgenommen? Wie werden wir wahrgenommen, Menschen, Frucht des Geistes? Sind wir gütig und freundlich? Können uns so die Menschen wahrnehmen? Also das ist unser Anliegen, dass wir Jesus immer mehr Raum geben in unserem Leben, dass der Heilige Geist unser Leben prägt. Durch den Heiligen Geist können wir ein verändertes Leben führen. Und das ist das Schöne. Wir müssen nicht so bleiben, wie wir sind. Das wünscht man sich ja ab und zu beim Geburtstag, bleib so, wie du bist und meinst eigentlich gut. Aber wir können einander sagen, bleib nicht so, wie du bist, sondern wachs in der Frucht des Geistes. Und wir können in der Frucht des Geistes wachsen, weil wir den Heiligen Geist in uns haben, weil Jesus in uns wohnt. Und wie genau können wir jetzt wachsen in der Frucht vom Heiligen Geist? Indem wir uns ganz bewusst Jesus immer wieder zur Verfügung stellen. Am Morgen vielleicht sagen, Herr Jesus, ich stelle dir meinen Mund als Werkzeug zur Verfügung. Ich stelle dir meine Ohren zur Verfügung. Ich stelle dir meine Hände zur Verfügung. Das ist ja, schreibt ja der Paulus, dass wir unsere Glieder Gott zur Verfügung stellen sollen, damit Frucht daraus entstehen kann. Und wenn wir jetzt ganz bewusst Gott unsere Glieder, Ohren, Augen, unsere Wahrnehmung zur Verfügung stellen, aber auch unsere Tatkraft, dann hat das verändernde Auswirkung, einmal wie wir die Welt um uns herum wahrnehmen und auch wie wir auf die Welt reagieren, in der wir leben, auf die Umstände, in die wir hineinkommen, wie wir den Menschen in unserem Umfeld begegnen, wie wir ihnen mit unserem Mund antworten, was für Nöte wir mit unseren Augen wahrnehmen, wie wir unsere Ohren gebrauchen. Nämlich, wir hören dann die Dinge, wo wir denken, da braucht es Jesus oder hier braucht es Jesus. Und da hören wir nicht vor allem mit den Ohren, da ist was Gutes zum Weitertratschen oder hier ist was Gutes zum Weitertratschen, sondern wir stellen unsere Ohren Jesus zur Verfügung. Und das ist mein großes Anliegen, dass wir in dieser Gabe leben, verbundene mit dem Heiligen Geist, mit Jesus, dass wir Jesus immer mehr Raum geben. Und dieser Teil von der Evangelisation, von unseren Begabungen einsetzen, die ist bei uns allen gleich. Es geht darum, dass Jesus durch unser Leben sichtbar wird. Und es ist egal, in welchen Lebensumständen wir sind. Wir können todkrank auf dem Sterbebett liegen und können trotzdem Jesus sichtbar machen, weil wir aus der Verbindung zu ihm leben. Wir können jung und fit und gesund sein und können Sport machen und können beim Sport machen Jesus sichtbar machen, je nachdem, ob man eben fault oder ob man fair spielt. Das hat Auswirkungen. Und das ist mir ganz wichtig. Dadurch, dass wir aus der Beziehung zu Jesus herausleben und ihm Raum geben, machen wir letztendlich Gottes Liebe, Gottes Güte, Gottes Langmut sichtbar in dieser Welt. Und wenn wir jetzt dann als solche, die Jesus durch ihr Leben, durch die Frucht des Geistes sichtbar machen, dann auch noch die Botschaft vom Evangelium sagen und von dem Licht der Welt reden, dann wird ganz klar unsere Botschaft glaubwürdig sein, weil die stimmt dann mit unserem Leben überein. Aber wenn wir gar nicht in der Frucht vom Heiligen Geist leben, sondern einfach irgendwie, dann ist unsere Botschaft auch nicht glaubwürdig. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir ein glaubwürdiges Leben führen. Also, dass wir aus der Verbindung mit Jesus heraus leben. Und jetzt ist es so, dass Gott uns alle auch unterschiedlich begabt hat. Eins ist gleich, der Heilige Geist, aber jetzt hat Gott uns auch unterschiedliche Begabung gegeben. Und das hat für uns zur Folge, dass wir auch uns in unterschiedlicher Weise im Werk der Evangelisation einsetzen sollen und dürfen. Wir müssen nichts alle gleich machen. In 1. Petrus 4, Vers 10 steht ein ganz wichtiger Vers. 1. Petrus 4, Vers 10. Da heißt es: Dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als guter Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Das ist im Hinblick auf den Gemeindebau gesagt. Gott hat uns unterschiedliche Begabungen geschenkt und jetzt sollen wir mit diesen Begabungen einander dienen. Aber weil Evangelisation ja auch Teil vom Gemeindebau ist, können wir das auch im Hinblick auf Evangelisation anwenden. Wir dürfen und wir sollen mit den Gaben Gott dienen im Bereich der Evangelisation, wo Gott uns gegeben hat. Und jetzt ist es ganz interessant, wenn wir mal einen Blick ins Neue Testament, also das macht man ja sowieso immer, aber jetzt noch mal besonders einen Blick ins Neue Testament werfen und schauen, wie ist man unterschiedlich im Werk der Evangelisation vorangegangen. Wir haben Leute unterschiedlich sich beteiligt in der Evangeliumsverbreitung. Wir schauen da mal Apostelgeschichte 9, die Verse 36 bis 42 an. Apostelgeschichte 9, die Verse 32 bis 46. Apostelgeschichte 9, ab Vers 36. Ab Vers 36. In Joppe aber war eine Jüngerin namens Tabitha, was übersetzt Gazelle heißt. Diese war reich an guten Werken und Wohltätigkeit, die sie übte. Und es geschah in jenen Tagen, dass sie krank wurde und starb, und man wusch sie und legte sie ins Obergemach. Weil aber Lydda nahe bei Joppe liegt und die Jünger gehört hatten, dass Petrus dort war, sandten sie zwei Männer zu ihm und baten ihn, nichts zu zögern und zu ihnen zu kommen. Da stand Petrus auf und ging mit ihnen. Und als er angekommen war, führten sie ihn in das Obergemach, und alle Witwen traten zu ihm, weinten und zeigten ihm die Röcke und Kleider, die Tabitha gemacht hatte, als sie noch bei ihnen war. Da ließ Petrus alle hinausgehen, kniete nieder und betete. Dann wandte er sich zu dem Leichnam und sprach: Tabitha, steh auf! Sie aber öffnete ihre Augen, und als sie den Petrus sah, setzte sie sich auf, und er reichte ihr die Hand und richtete sie auf. Und er rief die Heiligen und die Witwen und stellte sie ihnen lebend vor. Es wurde aber in ganz Joppe bekannt, viele wurden gläubig an den Herrn. Also jetzt könnte man sagen, die Tabitha, die hat ja gar nicht evangelisiert, aber die hat sich trotzdem am Werk der Evangeliumsverbreitung beteiligt, nämlich durch ihre guten Taten. Die hat wahnsinnig viel Gutes getan und hat Almosen gegeben. Sie hatte die Begabung der Diakonie, also des Dienens. Und sie hatte die Begabung der Barmherzigkeit. Sie hatte einfach das Flair dafür, sich für die Ärmsten der Ärmsten einzusetzen und ihnen Gutes zu tun. Und das war eine wunderbare Vorarbeit für dann die Botschaft vom Evangelium. Und hat sich durch ihre Diakonie, durch ihre Taten der Barmherzigkeit am Werk der Evangeliumsverbreitung beteiligt. Wir schauen uns eine andere Person an, den Philippus. Und als erstes taucht der Philippus auf in Johannes 1, Vers 45 und 46. Das ist ganz interessant. Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, den Sohn Josefs von Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm: Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm: Komm und sieh. Also das ist die erste Evangelisationstätigkeit vom Philippus. Und wie evangelisiert er? Einmal zeugnishaft. Wir haben den gefunden. Ich habe was erlebt. Ich habe nämlich den Messias gefunden. Zeugnishaft. Und dann einladend. Der Nathanael ist ein bisschen skeptisch. Und dann sagt der Philippus: Komm und sieh. Mach dir selber ein Bild. Komm mal mit. Also er gibt Zeugnis und dann lädt er ein. Aber dann hat der Philippus später nach Pfingsten auch noch ein bisschen anders evangelisiert. Wir lesen in Apostelgeschichte 8, Vers 5 und 6 davon. Apostelgeschichte 8, Verse 5 und 6. Und Philippus kam hinab in eine Stadt von Samaria und verkündigte ihnen Christus. Und die Volksmenge achtete einmütig auf das, was Philippus sagte, als sie zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Also, denn aus vielen, die unreine Geister hatten, fuhren diese mit großem Geschrei aus. Es wurden aber auch viele Gelähmte geheilt und solche, die nicht gehen konnten. Und es herrschte große Freude in jener Stadt. Also wir sehen hier, der Philippus hat vollmächtig Christus verkündigt. Und Gott hat es bestätigt durch verschiedene Zeichen und Wunder. Und dann hat Philippus nochmal auf eine verschiedene Art und Weise evangelisiert, nämlich beim Kämmerer. Wir lesen das im selben Kapitel. Wir kennen die Geschichte, wo der Kämmerer von Äthiopien da nach Jerusalem kommt Und was macht Philippus als erstes? Klar, er bekommt den Auftrag von Gott und dann interessiert er sich. Er fragt nach, verstehst du, was du da liest? Er interessiert sich für den Kämmerer. Und dann steigt er mit in den Wagen und erklärt ihm die Heilige Schrift. Also er ist persönlich und tut dann noch erklären. Dann gibt es wieder andere Evangelisationsstile, die wir finden im Neuen Testament. Der Petrus bei der Pfingstpredigt. Da tut er die Volksmenge belehren, was da gerade vor sich geht, zitiert dann aus Joel und tut dann das Pfingstwunder erklären. Und dann tut er sehr stark konfrontieren. Also das ist dann ein konfrontativer Evangelisationsstil. Und da bekehren sich 3000 Leute an dem einen Tag. Und auch der Stephanus ist mehr so ein streitlustiger Mensch gewesen. Wir lesen von ihm in Apostelgeschichte 6. Apostelgeschichte 6, die Verse 9 und 10. Oder ab Vers 8. Und Stephanus voll Glauben und Kraft tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Aber etliche aus der sogenannten Synagoge der Libertiner und Kyrenäer und Alexandriner und derer von Zilizien und Asia standen auf und stritten mit Stephanus. Und sie konnten der Weisheit und dem Geist, in dem er redete, nicht widerstehen. Also der Stephanus hat das sehr, sehr gut argumentiert. Nicht einfach nur, weil er gut argumentieren konnte, sondern das ist einfach auch eine Gabe gewesen, die er von Gott bekommen hatte. Und dann in Apostelgeschichte 7, wo er dann vor dem Hohen Rat steht, da tut er dann recht stark konfrontieren. Da rollt er quasi die ganze Geschichte Israels auf und dann tut er den Hohen Rat damit konfrontieren, wo ihre Schuld liegt. Er sagt ihnen, ihr seid schuldig und implizit sagt er ihnen, und eigentlich solltet ihr auch Buße tun. Also da war ein bisschen streitlustiger Mensch. Der Stephanus, der hat sehr gut argumentieren können und konnte die Leute sehr gut dann belehren und konfrontieren. Dann noch etwas ganz Interessantes. Aquila und Priscilla. Erstmal, wie die zum Glauben gekommen sind. Wir lesen dazu Apostelgeschichte 18. Apostelgeschichte 18, die Verse 1 bis 3. Danach aber verließ Paulus Athen und kam nach Korinth. Und dort fand er einen Juden namens Aquila aus Pontus gebürtig, der vor kurzem mit seiner Frau Priscilla aus Italien gekommen war, weil Claudius befohlen hatte, dass alle Juden Rom verlassen sollten. Zu diesen ging er, und weil er das gleiche Handwerk hatte, blieb er bei ihnen und arbeitete. Sie waren nämlich von Beruf Zeltmacher. Und dann liest man gar nicht, wie er sie bekehrt hat oder wie die zum Glauben gekommen sind, Aquila und Priscilla, aber später, da liest man, dass sie gläubig geworden sind. Das heißt, Aquila und Priscilla, die haben den Paulus aufgenommen in ihrem Haus und während dem Arbeiten muss dann der Paulus ihnen irgendwie das Evangelium erklärt haben und die müssen zum Glauben gekommen sein. Und dann, was machen sie später? Apostelgeschichte 18, die Verse 25 bis 26, da war ja der Apollos unterwegs. Dieser war unterwiesen im Weg des Herrn und feurig im Geist. Er redete und lehrte genau über das, was den Herrn betrifft, kannte aber nur die Taufe des Johannes. Und er fing an, öffentlich in der Synagoge aufzutreten. Als nun Aquila und Priscilla ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes noch genauer aus. Also da war der Apollos, der hat es schon von Jesus gehört und wusste da sehr viel Bescheid. Aber das Zentrale, das hat er noch nicht gewusst. Er konnte die Leute nur bis zur Taufe des Johannes führen. Das heißt, bis zur Umkehr. Aber bis zur Wiedergeburt konnte er sie nicht führen. Und dann haben sich Aquila und Priscilla sich des Apollos angenommen, haben ihn zu sich genommen in ihr Haus und haben ihn da näher belehrt. Und dann lesen wir später im 1. Korintherbrief nochmal von Aquila und Priscilla. 1. Korinther 16, Vers 19. 1. Korinther 16, Vers 19. Durch die Grußliste vom 1. Korintherbrief. Und da heißt es: Es grüßen euch die Gemeinden in der Provinz Asia. Es grüßen euch vielmals im Herrn Aquila und Priscilla samt der Gemeinde in ihrem Haus. Interessant. Sie hatten eine Gemeinde in ihrem Haus. Sie haben ihr Haus geöffnet, um da eine Gemeinde zu beherbergen. Also wir sehen das Haus von Aquila und Priscilla dreimal. Einmal, wo sie Paulus aufnehmen, einmal, wo sie Apollos aufnehmen und dann, wo sie die Gemeinde aufnehmen. Wir sehen sie jetzt nicht so stark beim Evangelisieren, aber sie machen ein ganz wichtiges Werk in der Evangeliumsverbreitung, nämlich ein vertiefendes Werk. Sie sind Gastgeber, sie haben quasi das offene Haus als Methode der Evangelisationsverbreitung. Und dort nutzen sie ihr offenes Haus, um persönlich vertiefend über das Evangelium zu lehren. Es ist auch noch ganz interessant, wenn wir mal eine ganze Gemeinde anschauen. Die Gemeinde von Thessalonich, von der lesen wir ja im 1. und 2. Thessalonicher Brief. Und heute schlagen wir auf 1. Thessalonicher 1, Vers 3. Da dankt Paulus und Timotheus und Silvanus für die Gemeinde, indem wir unablässig gedenken an euer Werk im Glauben und eure Bemühungen in der Liebe und euer standhaftes Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus vor unserem Gott und Vater. Also die Gemeinde, die war gekennzeichnet durch Werke des Glaubens, durch Bemühungen in der Liebe, die haben in der Liebe Gottes gelebt und haben die Hoffnung auf Jesus Christus, also auf seine Wiederkunft, ganz fest in sich verinnerlicht. Das heißt, sie haben ein vorbildliches Glaubensleben gelebt. Und jetzt, wenn wir weiterlesen in den Versen 6 bis 8, da heißt es: Und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt, mit Freude des Heiligen Geistes, sodass ihr Vorbilder geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erklungen, nicht nur in Mazedonien und Achaia, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, sodass wir es nicht nötig haben, davon zu reden. Die Gemeinde in Thessalonich hat quasi vorbildlich den Glauben gelebt. Und das hat dazu gedient, dass auch das Evangelium, der Glaube, sich weiter verbreiten konnte. Also das vorbildliche Glaubensleben und dann die Glaubensverkündigung, die gingen parallel miteinander zusammen. Und das ist, was es heute eigentlich auch braucht für die Evangelisation. Dass wir als Gläubige mal vorbildlich den Glauben leben. Ein neutestamentlicher Professor, Professor Eckstein, hat mal gesagt, auf die Frage, was die beste Bibelübersetzung gibt, hat er gesagt, es gibt viele Bibelübersetzungen, aber das Problem ist, dass die wenigsten Bibelübersetzungen überhaupt gelesen werden von den Menschen. Und die Bibelübersetzung, die am meisten gelesen wird, sind wir Gläubige. Aber er befürchtet, dass wir häufig nicht die beste Übersetzung sind. Also, es geht darum, dass wir das Wort Gottes, das Evangelium, durch unser Vorbild auch sichtbar machen, dass die Menschen an uns sehen können, was bedeutet es, im Glauben zu leben, und dann in einem weiteren Schritt, dass wir ihnen auch den Glauben durch Worte verständlich machen. Wir sehen also, dass das Neue Testament eine ganze Bandbreite von Herangehensweisen in der Evangeliumsverbreitung kennt. Also diakonisches Handeln und Taten der Barmherzigkeit quasi als Vorbereitung für die Evangeliumsverkündigung. Dann auf der einen Seite das persönliche Gespräch, persönliche Evangelisation, aber dann auf der anderen Seite auch das Öffentliche vor einer großen Menschenmasse. Dann auf der einen Seite mal interessierend und erklärend, dass man so ganz persönlich auf eine Person eingeht, und dann auf der anderen Seite auch wieder das stark Belehrende und Argumentative und Konfrontative. Und dann sehen wir auch, dass es nicht nur verschiedene Herangehensweisen gibt, sondern auch bei ein und derselben Person, zum Beispiel beim Philippus, aber man könnte auch einen Paulus und viele andere aufzählen, da sehen wir, dass man je nach Situation unterschiedlich dann reagiert hat. Mal so, mal so, mal hat man diesen Schwerpunkt gehabt, mal jenen Schwerpunkt. Und gerade diese Beobachtungen aus dem Neuen Testament sind auch für unser persönliches Evangelisieren, für unser evangelistisches Handeln sehr wichtig. Wenn wir nämlich von Gott vielleicht so begabt sind wie die Tabitha, dass wir vor allem gute, stille Schaffer sind, dass wir im Stillen gerne Gutes tun und auf diese Weise quasi gerne den Boten vorbereiten für die Evangeliumsverkündigung, dann ist es eine wunderbare Sache. Dann wollen wir auf die Weise Gott dienen und der Evangeliumsverbreitung dienen. Wenn uns Gott so begabt hat wie den Stephanus, dass wir gut sind im Argumentieren und auch mal im Konfrontieren, sodass es auch mal knallen kann, ja, dann wollen wir Gott und den Menschen so dienen, dass wir eben auf die Weise beitragen zur Evangeliumsverbreitung. Und wenn wir so sind wie Aquila und Priscilla, die einfach gern ein offenes Haus hatten und dann das eingesetzt haben für die Evangeliumsverbreitung und dann vor allem auch für die Vertiefung im Evangelium, dann wollen wir auf die Weise Gott und den Menschen dienen. Und jetzt möchte ich gerne noch eine Person erwähnen, die ich noch gar nicht erwähnt habe, nämlich eine Person, von der wissen wir überhaupt nicht, wie sie begabt war. Und von dieser Person, da wissen wir eigentlich nichts, außer einer einzigen evangelistischen Handlung, die uns berichtet worden ist. Und diese einzige evangelistische Handlung, von der wir in der Bibel lesen, hat die Person unglaublich viel Überwindung gekostet. Aber die Person war Gott gehorsam und das hatte enorme Auswirkungen. Die Person ist der Hananias. Der Hananias, der den Paulus quasi zu Jesus geführt hat. Und aufgrund dann von Paulus Wirken hatte das ja enorme Auswirkungen auf die ganze Weltmission. Hananias bekam von Gott den Auftrag, zu dem Paulus zu gehen und ihn da bei seiner Bekehrung und Wiedergeburt zu begleiten. Und das hatte enorme Auswirkungen für die ganze Evangelisation. Und jetzt können wir davon enorm viel lernen, von diesen Beobachtungen, die wir hier machen konnten im Neuen Testament. Nämlich häufig haben wir falsche Gedanken im Hinblick auf Evangelisation und Evangelisationsverbreitung und setzen uns dadurch selber und auch andere Menschen oder auch andere Gemeinden unter Druck. Wir können nämlich den Gedanken in uns haben, ja, dass Gott dienen im Stillen und da einfach Gutes tun. Was bringt das überhaupt? Wenn man einfach Gutes tut, das nehmen die Leute gerne an. Meistens, manchmal auch nicht ganz so gerne, aber meistens nimmt man das gerne an. Aber durch das Gutes tun tut man ja noch nicht das Evangelium weitersagen und da bekehren sie sich auch nicht direkt. Und dann könnte man meinen, das ist Zeitverschwendung. Man sollte doch den Menschen viel direkter sagen, wer Jesus ist und dass sie sich bekehren sollen und so. Aber ich muss sagen, die Heilige Schrift lehrt uns, dass dieses Dienen in der Stille etwas ganz Wertvolles und Nützliches ist im Hinblick auf die Evangeliumsverbreitung. Und dann wollen wir nicht negativ darüber denken und denken, das ist nichts wert, sondern das ist was sehr Nützliches und Wertvolles. Und dann können wir auch über solche Negativdenken, die so direkt konfrontativ Menschen mit dem Evangelium konfrontieren können. Da kann man manchmal denken, wenn jemand einen anderen mit dem Evangelium konfrontiert und der dann sagt, oh, das geht doch nicht und so radikal und so, da könnten wir selber auch plötzlich den Gedanken haben, ja, also so wie der das angestellt hat, das ist gar nicht gut. Eigentlich hätte der viel liebevoller sein sollen, viel interessierender und einfühlsamer und so weiter. Doch das Interessante ist, wenn wir die Bibel anschauen und gerade solche Situationen sehen, wo so direkt konfrontiert wird, da wird an keiner Stelle negativ darüber geredet, dass die Person besser hätte einfühlsam sein sollen und so. Und die Bibel berichtet uns, dass es einfach auch unterschiedlich ausgehen kann, so eine direkte Konfrontation. Beim Stephanus, da haben wir gesehen, diese direkte Konfrontation hat mit seiner Steinigung geendet. Und bei Petrus, bei der Pfingstpredigt, haben wir gesehen, 3000 Leute haben sich bekehrt bei der konfrontativen Pfingstpredigt. Also es gibt einfach da auch unterschiedliche Ausgänge und da wollen wir nicht drüber negativ denken. Und dann können wir bei Aquila und Priscilla meinen, ja, was haben die denn überhaupt evangelistisch bewirkt? Also bei ihnen sieht man ja keine so großen evangelistischen Erfolge, wo Menschen sich haufenweise neu bekehrt haben. Aber in der Evangelisation, in unserem Missionsauftrag, da braucht es nicht nur Leute wie den Paulus, die rausgehen auf die Straße und neue und von Stadt zu Stadt ziehen und neue Gemeinden gründen, sondern da braucht es auch einen Haufen solche Leute wie Aquila und Priscilla, die dann treu sind in der Gemeinde, die ihr Haus öffnen, die dann die Neubekehrten weiterführen und eine Säule sind in der Gemeinde. Auch solche Menschen braucht es. Und übrigens, sie haben ja dann auch Paulus ein Stück weit begleitet, dann von Korinth aus weiter. Und Leute, die Missionare auch unterstützen, die einfach unterstützend dabei sind, auch solche Leute braucht es. Es können nicht alles Leute wie der Paulus sein. Es braucht einen ganzen Haufen unterschiedlicher Begabung für die große Aufgabe der Evangeliumsverbreitung. Jetzt ist es manchmal so, dass wir negative Gedanken haben können im Hinblick auf andere, aber manchmal können wir auch negative Gedanken im Hinblick auf uns selbst haben. Dass wir uns manchmal selbst unter einen falschen Druck setzen. Da ist man vielleicht von Natur aus halt so ein stilles Wässerchen. Und man macht sich ständig innerlich Druck. Eigentlich solltest du auch mal auf die Straße gehen und Traktate verteilen. Oder jetzt solltest du unbedingt hier für den Impulse für das Leben Abend einladen. Das solltest du einfach tun. Und dann hat man ständig ein schlechtes Gewissen, weil man nicht so der Typ ist, wo man gut einladen kann und die Leute so drauf ansprechen im Hinblick auf Jesus. Und wenn Gott uns einfach anders begabt hat, dann ist es wichtig, dass wir Gott mit unseren Begabungen dienen. Es hat doch keinen Sinn, wenn wir uns ständig nur ein schlechtes Gewissen machen, deshalb, weil wir verschiedene Begabungen nicht haben, wo vielleicht eine andere hat, und dann denken, nur wenn ich so wäre, dann könnte ich. Nein, wir wollen dann einfach mit den Begabungen dienen, die Gott uns gegeben hat. Und dann wollen wir als stilles Wässerchen Gott dienen. Oder vielleicht ist man gerade das Gegenteil. Man ist eher der Typ, wo von direkterer Natur ist, und dann spricht man Menschen im Hinblick auf Jesus an und sagt, und du solltest dich eigentlich auch bekehren. Und dann reagiert die Person vielleicht ein bisschen heftig drauf und dann macht man sich selber ein schlechtes Gewissen. Hättest vielleicht ein bisschen einfühlsamer sein sollen und liebevoller und so. Und dann macht man sich ein schlechtes Gewissen, anstatt dass man denkt, ja, und der hat jetzt das Evangelium gehört und man kann so oder so drauf reagieren, so wie es die Bibel uns berichtet. Wir wollen Gott mit den Begabungen dienen, die er uns gegeben hat. Ob wir jetzt im Stillen oder eben im nicht so Stillen für die Evangeliumsverbreitung einsetzen, ob wir uns eher in dem Pionierhaften einsetzen, so wie der Paulus, oder eher dann in dem Weiterführenden, wie Aquila und Priscilla. Eins ist wichtig, dass wir uns einsetzen, und zwar mit den Begabungen, die Gott uns gegeben hat. Aber jetzt kann es manchmal auch sein, dass wir so einen speziellen Auftrag bekommen, wie der Hananias, wo er den Auftrag hatte, zum Paulus, zu dem Christenverfolger zu gehen. Der Hananias, der hatte ja so seine Bedenken, hatte ja dann Gott auch gesagt. Gott hat ihm dann geantwortet, nee, ist schon alles gut so, ist schon recht der Auftrag, den ich dir gegeben habe. Aber der Hananias hätte ja auch sagen können, also Christenverfolger zu missionieren, das ist nicht gerade meine Begabung. Wie sollte ich das denn anstellen? Der Hananias, der war Gott gehorsam im Hinblick auf seinen Auftrag. Es kann durchaus auch mal passieren, dass Gott uns in eine Aufgabe führt, uns einen Auftrag gibt, wo wir denken, da bin ich total überfordert, ich habe doch gar nicht die Begabung dafür und wie soll ich das genau anstellen? Und anstatt dann zu diskutieren, uns den Auftrag irgendwie unter den Teppich zu kehren, da wollen wir Gott gehorsam zu sein. Da wollen wir Gott gehorsam sein. Weil wo Gott uns beruft, da gibt er uns auch all das Nötige, um diese Berufung auch auszuführen. Wenn ich so in meine eigene Vergangenheit zurückschaue, da wäre ich eigentlich von meinen Begabungen her gar nicht auf die Idee gekommen, Pastor zu werden. Denn von Natur aus bin ich nicht so der Redner. Ich bin da eher ein stilles Wässerchen. Also so Redner, das ist eigentlich nicht meine natürliche Begabung. Aber jetzt hat Gott mich geführt in diesen Dienst und er hat mich dann auch entsprechend befähigt, diesen Dienst auszuüben. Wenn ich mich noch an meine Schulzeit erinnere, Aufsatz schreiben war eigentlich für mich immer der Horror. Und was mache ich jetzt Woche für Woche? Ich habe eine Predigt oder eine Bibelstunde oder so Zeug. Das heißt, Gott kann uns, wenn er uns in eine Aufgabe stellt, auch ausrüsten. Und das tut er. Wir wollen Gott dienen mit den Begabungen, die er uns gegeben hat. Und wenn Gott uns in besondere Aufgaben hineinführt, wo wir denken, boah, da bin ich überfordert, da wollen wir glauben und Gott ist größer. Der Geber aller Gaben kann mir das geben, was ich brauche, um diese Aufgaben auch auszuführen. Gott ist nicht an unsere Grenzen gebunden, sondern Gott kann uns über unsere eigenen Begrenzungen hinausführen. Und wo er uns beruft, da tut er das auch. Und jetzt gibt es noch eine wunderbare Sache im Hinblick auf die Evangeliumsverkündigung. Nämlich, diese Aufgabe müssen wir nicht als Einzelkämpfer wahrnehmen. Wir müssen nicht als Einzelkämpfer das Evangelium weitergeben, sondern wir dürfen das als Gemeinde Jesu tun. Wir müssen das nicht mal als AB Bern tun, sondern als Gemeinde Jesu. Alle Gläubigen miteinander, wir dürfen an der einen Aufgabe zusammenarbeiten. Wenn nun der eine in der Gemeinde besonders in der Einweise begabt ist, dann müssen wir nicht neidisch denken, ach, hätte ich nur so diese Begabung, dann könnte ich auch. Sondern wir können uns freuen, der andere hat die Begabung und jetzt habe ich andere Begabung, dann soll der mal in seine Begabung schaffen und ich schaffe in meine Begabung. Oder wenn man selbst in einer Weise begabt ist, vielleicht sogar besonders begabt ist, dann muss man nicht dann auf den anderen verachtlich runterschauen und denken, wenn nur alle so wären wie ich, dann hätten wir schon längst Erweckung. Nee, so wollen wir nicht denken, sondern wir wollen denken, ich habe diese Begabung und jemand hat da eine andere Begabung und jetzt hat Gott uns einander als Ergänzung gegeben. Und genau so wollen wir nicht nur im Hinblick auf unsere Gemeinde denken, sondern auch im Hinblick auf die unterschiedlichen Gemeinden, wo es hier in unserer Landschaft so gibt. Als AB Bern, da haben wir so unsere bestimmten Eigenheiten. Und ich glaube, als AB Bern haben wir auch unsere eigene Berufung innerhalb vom großen Missionsauftrag. Und jetzt gibt es Gemeinden, die sind ein bisschen anders wie wir, die ticken ein bisschen anders wie wir, aber die haben denselben Herrn, die haben dasselbe Wort Gottes, die haben denselben Auftrag erhalten. Und da ist es wichtig für uns zu sehen, und Gott hat uns einander als Ergänzung gegeben. Wir müssen ja nicht denken, wenn die nur so wären wie wir, dann wäre es gut. Oder manchmal haben wir vielleicht auch den Eindruck, oh, wenn wir so wären wie die, dann wäre es eigentlich richtig gut. Nee, so wollen wir nicht denken, sondern wir wollen denken und Gott hat uns einander als Ergänzung gegeben. Wenn wir die vielen Menschen anschauen, die verloren gehen ohne Jesus in unserer Schweiz und hier in Bern, im ganzen Kanton, in den Dörfern und Städten, wo wir wohnen, dann gibt's nicht genug Gemeinden. Und dann dürfte es noch viel unterschiedlichere Gemeinden geben, um die vielen Menschen in ihrer Besonderheit zu erreichen. Ja, Gott hat uns gegenseitig in der Gemeinde als Ergänzung gegeben. Und jetzt ist wichtig, dass wir auch diese Ergänzung untereinander leben. Und wie leben wir diese Ergänzung untereinander? Interessant, wir haben uns in der Ältestenschaft mal Gedanken gemacht, wie leben wir Evangelisation hier in der Gemeinde. Und da gibt es die paar Gefäße, die wir so haben, da Impulse für das Lebenabend und verschiedene andere Dinge. Aber danach haben wir auch feststellen müssen, ganz viele Gemeindeglieder sind im persönlichen Bereich, in den persönlichen Beziehungen, wo sie leben, evangelistisch aktiv und geben im persönlichen Leben Zeugnis von Jesus Christus. Dann ist ein ganz wichtiger Teil von der Evangelisation auch der Dienst, wo wir hier im Siloam machen können, der Seelsorgedienst, der Abholdienst, da sind wir diakonisch aktiv. Ganz wertvoll, ein ganz wichtiger Dienst. Denn der ganze Kinder- und Jugendbereich ist ja auch wichtig, dass unsere eigenen Kinder zum Glauben an Jesus finden. Nicht dadurch, dass sie halt bei uns geboren sind, sind sie automatisch so Christen, sondern die müssen ja auch zum Glauben an Jesus finden. Und was mich ganz fest freut, ist, das Jungscher-Team hat sich auch zum Ziel gesetzt, auch einladend zu sein für außenstehende Kinder. Letztes Jahr ist überhaupt kein außenstehendes Kind in die Jungschar gekommen und dieses Jahr war bei jedem Jungschar-Nachmittag mindestens ein Kind von außerhalb mit dabei. Man hat auch einen Flyer entsprechend gestaltet. Ist wunderbar. Und dann ist noch etwas interessant. Wir sind nicht einfach nur auf uns selbst im persönlichen Bereich und im Hinblick auf unsere Gemeindeaktivitäten aktiv in der Evangelisation, sondern man beteiligt sich auch über den eigenen Tellerrand hinaus. Da gibt es Leute, die sind in einer anderen Gemeinde aktiv mit dabei, wenn es darum geht, eine Kinderwoche zu machen und unterstützen dort bei der Kinderwoche in einer anderen Gemeinde, weil es dort um die Evangeliumsverkündigung geht. Dann gibt es Leute, die sich beim Kids-Team engagieren oder ganz interessant auch, eigentlich stellt die AB Bern fast eine ganze Gideon-Gruppe, nämlich Bern West, da ist mindestens 80% AB Bern-Anteil. Und die engagieren sich ja auch für das Evangelium. Also vieles, was evangelistisch läuft bei uns in der Gemeinde, ist so auf der breiten Ebene gar nicht so bewusst. Das sieht man erst, wenn man mit ganz vielen Leuten so vernetzt ist und connected und sich dafür interessiert und so. Und etwas ist mir wichtig. Damit wir uns ergänzen können und uns auch unterstützen können, ist es wichtig, dass wir Anteil nehmen, was alles so läuft, aber auch Anteile geben. Das ist noch wichtig. Auch das Anteil geben ist wichtig. Manchmal denkt man so in seiner Demut, ach, was ich so im Stillen mache, das geht gar niemanden an. Das mache ich einfach. Ist vielleicht auch ein bisschen so, ich weiß nicht, ob das Berner Mentalität ist oder AB Berner Mentalität oder wie auch immer. Aber das ist ein bisschen eine falsche Demut. Denn als Gemeinde sind wir von Gott dazu berufen, uns einander zu ergänzen und uns einander zu unterstützen. Und gerade durch das Anteilnehmen, was machen die anderen, was läuft gerade, und auch das Anteilgeben, dass man auch Dinge von sich preisgibt. Wie läuft es gerade bei mir in der persönlichen Evangelisation? Und wenn man ein frustrierendes Erlebnis hat, dass da die anderen auch mitleiden können. Das ist wichtig, dass wir das miteinander leben. Und das ist uns ja auch ein Anliegen von der Ältestenschaft her, das zu fördern. In den regionalen Gebetstreffen und auch in den Gebetsstunden, wo wir haben. Wir wollen auch die Evangelisation, die persönliche Evangelisation fördern durch die Literatur, die wir dann bald zur Verfügung stellen. Wir haben noch verschiedenes anderes angedacht in der Mitgliederversammlung. Da werde ich auch darauf hinweisen, dass wir für nächstes Jahr mit anderen Gemeinden von Bern zusammen vorhaben, eine Großevangelisation zu machen, live on stage von Netzwerk Schweiz aus. Und da wollen wir überall Anteil nehmen, Anteil geben und uns einander unterstützen. Und ich habe gedacht, das können wir jetzt ganz praktisch machen, im Gebet füreinander. Dass wir uns vielleicht so in 3-4er-Gruppen austauschen, wo sind wir persönlich evangelistisch dran? Und dass wir einfach dafür dann beten. Und dann möchte ich noch 2-3 Anliegen von der Gemeinde weitergeben. Einmal der Impulse für das Lebenabend. Warum lässt Gott das zu? Ein ganz guter Titel auch zum Einladen. In Kiesen habe ich schon darauf hingewiesen, ich möchte nicht Druck machen, jetzt müsst ihr einladen, sondern ich möchte so machen. Nehmt solche Flyer mit, ich habe die draußen ausgelegt und dann betet einfach. Herr, ich lade niemanden ein, außer du legst mir eine Person aufs Herz. Und wenn du mir aufs Herz lädst, da will ich dann gehorsam sein und die Person einladen. Und dann können wir fröhlich einladen und müssen nicht irgendwie mit einem schlechten Gewissen einladen, ich sollte ja eigentlich noch, sondern wenn Gott uns jemand aufs Herz legt und da eine Gelegenheit wir haben, da wollen wir dann einladen. Also das ist ein Gebetsanliegen. Und dann auch noch der Glaubensgrundkurs, der läuft, da wollen wir auch fest für beten. Sind ja drei Außenstehende mit dabei, dass Gott einfach auch an ihren Herzen arbeitet. Und dann wollen wir uns noch persönlich austauschen über Gebetsanliegen. Vielleicht noch eins von meiner Frau. Am 28. März haben wir bei uns zu Hause wieder eine Osterbasteln und wir erwarten da so um die 20 Kinder plus minus. Also Anmeldefrist ist noch nicht vorbei. Uns kommen da auch recht viele außenstehende Kinder. Genau, dann wollen wir uns in Dreier-, Vierergruppen zusammen machen, uns kurz austauschen und Anteil nehmen und Anteil geben, um uns gegenseitig zu stützen im Auftrag der Evangelisation.